Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Amen. Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. Offenbarung 4,11. Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, und die sei ein Unterschied zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von den Wassern über der Feste. Und es geschah also, und Gott nannte die Feste Himmel. 1. Mose 1, 6 bis 8. Heilige Mitternacht. Ur sitzt an seinem Quell, die Hände schöpfen aus der Tiefe eigenen Lebens, holen die Wässer heraus und leiten sie durch Raum und Zeit der Urewigkeit zum neuen Werk. Aus dem Dunkel blitzt ein Licht, das auf die Ströme fällt, Licht und Wasser. Zwei heiligste Begriffe für das Leben. Zwar gelenkt und geleitet, fließen beide Kräfte des Urzentrums, des Universums, geheim und frei dem Kommenden entgegen. Die 4 Stunden nach der ersten Schöpfungsmitternacht des Taturjahres sind vorüber. Zweifach sind sie angefüllt mit Licht und Wasser, hochquellend aus heiligster Urtiefe, aufsteigend zur Urhöhe. Es drängt hinaus in die Urweite und kehrt zurück, voll bis oben hin. Es stürzt in die Quelle und nimmt aufs Neue seinen Lauf, dem Tag Macht, Kraft, Gewalt und Stärke zu verleihen. Und wieder Macht. Denn nun öffnet sich eine ganze Herzkammer des Allheiligen. Es steht der Steuermann auf seinem Schiff, am Horizont urgöttlicher Vollkommenheit leuchtet wundersames Morgenrot. Da lenkt der Allmächtige das Schiff in die Gewässer. Da führt er es im Lichte seiner Sonne auf das freie Meer. Das ist der werdende Tag. Wie am Morgen der Ordnung ersteht das Heiligtum. Die Ursonne erhält ihren vollen Glanz, und es erwacht die Sadhana, von der Ur sprach: Du bist der Urschöpfung, Kind. Es erwachen auch die 7 Engelsfürsten. Alle bedürfen der ersten Morgenstunde, um das neue Tagesleben zu erkennen, um einen Rückblick in das Vergangene zu tun. Als sie so weit vorgebildet sind, braust ein Halleluja durch der Gottheit eigenen Raum. Sie scharen sich um den heiligen Herd, recken ihre Hände hoch und beten an. Heilig, 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 heilig. So schließt die erste Stunde des zweiten Schöpfungstages, die den Kindern vorbehalten blieb, um sie dem gesteigerten Leben zuzuführen. Die zweite Stunde bleibt urallein. Dann aber zeigt er sich im Reichtum seiner Majestät. Auf dem weißen Gewand trägt er den blauen Überwurf als Schöpfer. Das Leuchten seines Angesichts ist überaus erhaben. Seine Krone funkelt. Und das Heiligtum ist wunderbarst mit Glanz geschmückt. Als er das Werkbuch in die Hände nimmt, beugen sich die Kinder unter der Last der Herrlichkeit, die über sie hereingebrochen ist. Ur spricht. Es werde eine Feste. Mit meinem Lichte schöpfte ich aus meinem Quell die Ströme, dass sie dem zweiten Tag des Taturjahres Segen bringen. Ich lasse aber nun die Wässer aus meinem Innern zum Tagesäußeren fließend unterschiedlich sein, auf dass alle Kinder einst erkennen, welches meine heilige Quelle oder das geheiligte Wasser ist, das den Kindern und den Werken Leben bringt, während meine Quelle Urstoff und Urgrund alles Seins und Lebens bleibt. Das gilt bis zum Ende des Taturjahres als erkennbarer Unterschied zwischen mir und Werk, dem inneren und äußeren Kraftbewusstsein, gleichzeitig zwischen Schöpfer und Geschöpf, Priester und Geist, Gott und Seele, Vater und Kind. Dabei sollen alle Licht- und Lebensgaben wie von oben herkommen und sich auf die Kinder senken, gleich dem Lichte meiner Sonne, das euch Seligkeit und Segen gibt. Mein Urquell sei das Wasser über der Feste, als bleibender Segen für das Taturjahr, während nun die Wasserströme, die den Werken zugeleitet werden, sich unter der Feste sammeln sollen. Das geschehe also. Ur hat das Schöpfungsbuch noch in der Hand, das Feuer auf silbernem Teller, hell lohend, versetzt die Opferschale in größere Schwingung. Viel Weihrauch steigt zur Kuppel unterm Domdach auf. Aus unendlicher Ferne dringen zu den Kindern heilige Chöre. Die Urglocke gibt äonenfachen Widerhall. Farben überstrahlen das Heiligtum und Sinfonien ohnegleichen durchbrausen Raum und Zeit. In vermehrter Andacht schauen jetzt die Kinder auf. Licht, Flut und Leben nehmen sie so bewusst wahr, dass sie die Allmacht dieses Schöpfungsakts in ihrer ungeheuren, einmaligen Großartigkeit erkennen. Da strömen ihre Herzen über. gleichfalls wie lebendiges Gewässer, in den Raum des Tages und in seine Zeit. Also sind sie mit dem Schöpfer eng verbunden. Und Ur spricht weiter. Seid gesegnet, Sadhana und meine Ersten, zur Vollendung dieses Tages. Und abermals gesegnet, weil ihr euch mir anvertraut und ist nichts in euch, das ferne von mir wäre. Zum Dritten seid gesegnet, denn ihr habt das Lebenswasser aus euch selber fließen lassen. Darum übergebe ich den zweiten Tag dem heiligen Willen, der in Paarung mit der Ordnung meinem Schöpferteil entspricht. Es soll mein Wille walten. Zum vierten Male erhaltet ihr den Segen, und wer in diesem bleibt, stellt ihn auch selber dar. Das aber ist der Segen. Es werde eine Feste. Das ist aus Raum und Zeit der Segen, der sich an euch und an den Kommenden erfüllen soll. Ich will die Feste Himmel nennen, denn ihr seid nun willensfest geworden, meine Werke mitzutragen und mir am Ende jedes Tages wieder einzubringen. Wo daher ihr, meine Kinder, seid, soll auch der Himmel die unwandelbare Feste sein, ein Halt für alle Nachgeborenen. Wird der Himmel in euch fest, so seid ihr selber ein Stück Feste. Und das ist der vierte Segen, der euch zu mir erhebt, denn nicht eigentlich sollt ihr unter mir stehen, sondern wahrhaft neben mir, sollt eins mit meinem Wesen sein. Doch aus dem Urquell sollt ihr das Wasser unter diese Feste leiten, zum Segen des ganzen Tagewerks und was hernach noch kommen wird. Während Ur Sadhana und den ersten Engelsfürsten entsprechend dem Ordnungstag als bereits erwählt und auch die übrigen als Mithelfer in ihren Dienst einsetzt, zündet er die Kerzen des ersten Leuchters an und enthüllt das erste Hoheitszeichen, die Waage. Danach beruft er den zweiten Geist vor den Herd und sagt: Es sei ein Wächter an der Feste, dass keine ungerechte Tat so je das zweite Fundament entwickeln könnte, Einlass hat. Dazu berufe und erwähle ich dich, meinen zweiten Fürsten, zum Träger meines Willens. Recke deine Hände aus über den heiligen Herd. Dein Name, gewaltiger Cherub, sei Michael, und dein Name, sanfter Seraph, sei Elia. Beide seid ihr Träger des Willens aus dem inneren und äußeren Schöpfertum. Dem Werke gegenüber seid ihr eins. Der zweite Engelsfürst am Herd: meines Stuhles zweite Fackel. Als Fürst des Willens sende ich euch in den Tag. Nehmt das Zeichen eurer Würde an. Uhr hebt die silberne Glocke weg, die vor dem zweiten, nun auch brennenden Leuchter steht. Da liegt offen auf dem Herd ein Schwert, das im Licht der Sonne, im feierlichen Glanz des Heiligtums herrlich funkelt. Uhr übergibt das Schwert dem Engelsfürsten und offenbart. Das Schwert soll jedes Kind, jede Schöpfungsarbeit schützen, die der Vollendung aller Tage dienen. Was ihr mit ihm schützen könnt, bleibt innerhalb der Feste. Was ihr jedoch schlagen müsst, bleibt geschlagen, bis ein neuer Tag den neuen Aufstieg bringt. Geschützt wird alles, was sich meinem Willen unterstellt, geschlagen aber, was sich diesem widersetzt. Mit dem ersten Lichtfürsten sollt ihr Hüter meines ersten Tores sein, durch das die unwandelbaren Gesetze in Raum und Zeit hinausgetragen werden. Diese sollt ihr schützen. Aber auch gerechten Klägern, sollten solche jemals mich zu einem Richter machen, gilt der Schutz. Hütet auch mein Feuer. Es ist das Grundelement meines hochheiligen Schöpferwesens. Ungerechte Kläger und Willensbrecher aber schlagt, wo ihr sie trefft, bis sie statt ihrer Klägerschaft sich in Demut selber verklagen. Nun legt das Schwert zurück an jenen Platz, allwo es ewig bleiben kann. Tief verneigen sich die Gesegneten, sie beugen ihre Knie und legen das Schwert an seinen ersten Platz. Dort bleibt es unbedeckt. Dem, der in Macht auf seinem Stuhle sitzt, rufen sie zu: Heilig bist du, Allmächtiger! Heilig Allerhabener, du legst dein Schwert in unsere Hände, deinen Willen in unser Herz. Sieh, so sollen Herz und Hände dir zum Dienst gehorsam sein. Denn du allein hast Macht zu schützen oder auch zu schlagen. Dürfen wir es aber tun, so wolle deine Hand uns ihre Macht verleihen, und aus deinem Herzen werde uns dein Wille kund. Denn du hast alles werden lassen. Darin bist du heilig, ewig einziger und wahrhaftiger. Du hast uns zu deinem Himmel, zu deiner Feste auserkoren. Wer will das begreifen? Sind wir aber Teil von deinem heilig hehren Urteil, so bist du auch allein der Himmel und die Feste, das Symbol deines unabänderlichen Willens. Darum sind wir Himmel nur in deinem Himmel. Feste, nur in deiner Feste. Und wahrlich, Michael greift zum Schwert. Die Hand, die aus deinem Willen dieses Schwert empfing, wird es zu führen wissen, wenn es nötig ist. Er legt das Zeichen wieder hin. Wir bleiben das, was wir aus dir geworden sind. Doch dich bitten wir, bleibe uns, als was du dich in Gnaden offenbarst. Schöpfer, Priester, Gott und Vater, der allheilige Ur. Herr, du bist würdig zu nehmen Preis, Ehre, Kraft und Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen haben sie das Wesen schon im uns unbekannten Anfang deiner Werke. Heilig bist du, o Ur. Sie beugen abermals die Knie. Ur tritt vor den heiligen Herd und gibt dem Fürsten das blaue Band, wie es Uraniel und Urea am ersten Tag erhielten. Es ist des Schöpfers Farbe, Sinnbild der hohen Himmelsfeste. Nachdem alle Kinder ihre Stühle eingenommen haben, spricht Ur. Für die Freude und die Ehre, die ihr mir bereitet habt, seid belohnt. Ihr sollt als Schmuck auf eurer Brust die Zeichen tragen, damit die künftigen Geschlechter sehen, wer ihr seid. Doch in euch ist eine Frage aufgebrochen, wie möglich auf den Tagen nun der unabänderliche Wille liegt, obwohl den Kindern das Gesetz des freien Willens als höchste Gabe zubereitet ist. Ihr habt den herrlichen Aufbau des Taturjahres vom Augenblick eures bewussten Lebens an miterlebt. Ihr schaut meine Macht und fühlt die Sinneskräfte meines Wesens. Darum ist für euch das freie Willegesetz schon keine Hauptsache mehr, sondern mein Wille steht in euch allein im Vordergrund. Dem beugt ihr euch, dem ordnet ihr euch ein. Das ist gerecht und gut. Wie konnte denn mein Wille solchen festen Grund in euch erlangen? Trat eine gerecht gestellte Bedingung da in Kraft, der zufolge ihr nicht anders handeln könnt? Habe ich bestimmend eingegriffen? Welche Macht herrscht in euch vor? Meine unwandelbaren Gesetze oder euer freier Wille, den ich für euch mir selber zugerichtet habe? Meine Ersten, das ist gewissenhaft zu prüfen, ansonsten der Willetag nicht durchzuführen ist. Auch ließen sich sonst nicht in Raum und Zeit die Ströme leiten, wie es doch geschehen muss. Darum sucht in eurem Innern nach der werkgerechten Antwort. Wohl könnte ich in euch ein helles Licht entfachen. Doch damit wäre euch sehr wenig, noch weniger dem Werk, am wenigsten aber mir gedient. Lasst uns also wandern. Auf dem Weg zum Ordnungshügel, der am ersten Tag erstand, habt ihr Gelegenheit genug, darüber fleißig nachzudenken. Sadhana tritt einen Schritt vor und sagt: Heilig guter, liebevollster Vater, wir wollen gern mit großem Fleiß die uns gestellte Aufgabe bewältigen. Allein, was würde alles Forschen nützen, wenn nicht durch dich die Fackel des Verstandes in uns angezündet wird? Denn ohne dich vermögen wir gar nichts, aber mit dir alles. Du hast wahr gesprochen, liebliche Sadhana. Ja, mit mir vermögt ihr alles auf die rechte Bahn zu bringen. Doch wollte ich euch schon geheim, dafür umso abhängiger, durch unwandelbare Gesetze dahin leiten, dass ihr das Richtige erkennt, so wäre es eben meine Arbeit, mein Verdienst. Solchenfalls wäret ihr keine entfaltungsfähigen Lebewesen, sondern Ziegedanken, die in Unfreiheit eine fortgesetzte Führung brauchen. Eine solche Entwicklung widerspricht jedoch dem Tat-Ur-Ja und dessen vorbedachtem hohem Ziel. Das sollt ihr zum Ausgleich bringen. Mich allzeit voranstellen und frei von willkürlich gebundenen Mächten sein. Sehe zu, dass ihr das Richtige erkennt. Ur verlässt das Heiligtum, gefolgt von Sadhana und den Engeln. Draußen angelangt, deutet er in den Raum. Und sie sehen den bekannten Ordnungshügel, der sich vor der Lichtmauer wunderbar erhebt. Ur sagt, sie möchte nun allein des Weges pilgern. Zur rechten Zeit würde er bei ihnen Einkehr halten. Sollen sie das tun? Ist es eine Probe? Sie betrachten das Heilige, ihnen schon vertraut und lieb gewordene Angesicht des Herrn. Und da überflutet sie die große Freude. Ja, sie haben sich bereits bewährt. Doch sie warten, um zu sehen, wohin Ur seine Schritte lenkt. Aber er ist plötzlich wie entrückt. Sie merkte nicht, wohin er ging. Sadhana, Uraniel und Urea gehen nun voraus, die anderen folgen. Michael und Elia bilden den Schluss. An der Lichtmauer angekommen, finden sie das Hephata verschlossen. Wer wird, wer kann es öffnen? Die Fürsten bitten Sadhana darum. Doch sie entscheidet, dass Uraniel öffnen soll, denn durch dieses Tor führe ja der Weg zu seinem Hügel. Uraniel aber wendet sich an Michael und sagt: Ist dein Tag, Lichtbruder. Ich bitte dich, walte deines Amtes. Michael schaut sich wie suchend um. Noch sind sie innerhalb des Urzentrums und doch, wie nötig bedürften sie des Vaters Anweisung. Seine Demut ist so groß, dass ein voller Strahl der Ursonne auf ihn fällt. Da leuchtet es in seinen Augen auf und er ruft: O, wie leicht ist die Entscheidung! Urallein vermag das Tor zu öffnen. Ist er auch nicht sichtbar da, so aber doch in seinem Wesen. Und wir dürfen ihn, den Heiligen, im Gedächtnis in uns tragen. Also lasst uns gemeinsam die Hände an das Schloss des Tores legen. Du aber, Sadhana, als erstes Kind, spreche das Hephata. Wie freuen sie sich über diesen guten Spruch. Als sie danach handeln, sieh, da öffnet sich das schwere, zweiflügelige Tor und der Weg hinaus in Raum und Zeit zum Lichthügel der Ordnung liegt frei vor den Kindern. Auf dem Pfad bedenken und besprechen sie die Aufgabe. Zwar erst langsam, doch im Fortschritt mit der Tageszeit steigert sich auch ihr Verstand. Sehr erstaunen sie, auf dem Hügel das Haus Uraniels vorzufinden, so wie die Rückerinnerung es ihnen zeigt. Nimmt Ur die alten Werke jeweils in ein neues Schaffen mit hinein? Warum aber sind hernach die unzählbaren Lichtgebilde in der großen Ferne noch so nebelhaft wie ohne Form? Hierüber will erst keine rechte Klarheit kommen, das sagt Uraniel. Tretet ein, vor dem Altar kommt am ehesten uns eine Offenbarung, denn nicht außerhalb, vor der Pforte, sondern in des Hauses Altarraum wird und will uns Ur begegnen. Dem stimmen alle bei. Sie treten wie einst mit Ur durch die rechte Pforte ein. Uraniel lässt sie weit geöffnet, damit, wenn Ur kommt, er gleich zu ihnen eintreten kann. Dann hält er Dienst am Altar, entfacht die kleine Flamme und gibt in die Opferschale ein Weihkraut, das ihrer guten Erkenntnis entspricht. Über die freie Entscheidung sagt er Folgendes: Wir haben mit allen Gedanken bei Ur zu sein, denn aus ihnen geht der Aufbau alles Werdenden hervor. Im Kreise des Ringes fügt sich dem Gedanken stets die Folge an, darin wir das unwandelbare Gesetz, die heilige Bedingung sehen, ohne welche nichts beständig ist. Wort und Tat zwischen Gedanke und Folge sind die Richtung und der Lauf. Sie beruhen auf wandelbaren Gesetzen, dem uns zum höchsten Nutzen überlassenen freien Willen. In Ur also finden wir den Anfang und das Ende, zwischen welche alle Kinder gnadenvoll zu stellen sind. Das lässt erkennen, dass nur dann der freie Wille Segen bringt, wenn das Kind ihn frei entscheidend in, also zwischen Anfang und Ende und unter die waltenden Bedingungen Urs unwandelbare Gesetze stellt. Stellen wir uns neben Ur, so verlieren wir den Segen. Erheben wir uns über ihn, dann verlieren wir das freie Leben. beugen wir uns aber aus ganz freien Stücken unter seine gute Führung, so werden seine Hände uns zur rechten Zeit erheben. Darin ruht die geheiligte Freiheit unseres Daseins und des Lebens ewiglich. Nach einem nachdenklichen Schweigen sagt Sadhana: Bruder Uraniel, wie viel hast du schon erkannt? Es ist fast so, als habe Ur selbst geredet. Die Fürsten bestätigen es. Der Erste beugt demütig sein Haupt. War es gut, so ist es ja das heilige Wort. Doch die Kraft der Rede schöpfte ich zugleich aus euren Herzen. Damit ist es die Erkenntnis der Gemeinschaft. Da neigen sie sich alle. Sie fühlen Ur bei sich, wenngleich noch unschaubar. Michael wirft die Frage auf, ob ihm auch ein Lichthügel gegeben würde, auf welchem er ein Haus errichten könnte. Sie besprechen alle erhaltenen Werkhinweise, bis am Ende wieder Uraniel, der noch rechts des Altars steht, sagt: Selbstredend wirst du Haus und Hügel haben, was schon daraus ersichtlich ist, da der zweite Tag uns die Werke aus dem ersten wieder schenkt. Aber du wirst sicherlich ein anderes Werk vollbringen müssen. Und da Ur sagte, dass wir die heiligen Ströme seiner Quelle unter die gewordene Feste leiten sollen, wird in diesem Hinweis deine Arbeit ihren Grund besitzen. Elia entgegnet: Das bleibt Ur vorbehalten. Er zeigt an, was zu geschehen hat. Dem stimmen alle bei und sie versenken sich, gewärtig des Augenblicks, da Ur erscheinen wird. Ein wundersames Wehen fällt in ihre Andacht. Als sie aufblicken, steht Ur mit gütigem Antlitz hinter dem Hausaltar. Er segnet seine Kinder und spricht: Wohlgefällig schaue ich auf euch herab, und meine Sehnsucht nach euch war nicht minder als die eure nach mir. Aber seht den Unterschied. Jeder trägt für sich das Verlangen nach mir. Ich trage für jedes Kind das Verlangen. Es möge sich voll wahr mit mir vereinigen. Daraus merket wohl, wie endlos mein Herz sein muss, alle Kinder in mir zu haben. Jedes Kind muss seiner Sehnsuchtsflamme Schmerzen spüren. Ich jedoch die Flammen aller Kinder, die in und außer mir sind, die ich werden lasse, ein jegliches nach seiner Art. Ich trage auch das Sehnsuchtsfeuer nach Erfüllung meiner Werke. O, wie viel Flammen da mein Herz durchglühen! Doch ehe ihr darüber zur Erkenntnis kommt, geht noch mancher Tag dahin. Erst am Ende des siebenten Schöpfungstages erkennt ihr das Wort. Wie meine Sehnsucht nach euch das nährende Öl eurer Flamme ist, so will ich in Güte eure Sehnsucht als ein nährend Öl für mich betrachten. Die wichtige Frage. Das Freiheitsgesetz mit meinen Urbedingungen aus- und anzugleichen, habt ihr recht gut erkannt. Die weitere Tiefe, die noch fehlt, soll euch jetzt das in eure Hände gelegte Mitschaffen eröffnen. Du, mein Michael, hast schon recht gehabt, dass dieser Tag ebenso eines Hügels samt Haus bedarf. Nun musst du alle führen. Michael und Elia sehen Ur an. Ist das ein unwandelbares Gesetz, das unverzüglich zu erfüllen wäre? Oder haben Sie den freien Willen, Ur zu bitten, als ihr oberster und bester Führer, alle Zeit vorauszugehen? Michael tritt vor, legt die rechte Hand auf die Altardecke, auf den blauen Teppich, der, wie beim heiligen Herd, von hier ausgehend bis an jene Stelle reicht, wo der Ordnungsweg sich mit der großen Schöpfungsbahn vereinigt. Er spricht. Ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger, sieh, ich habe deine Worte in mein Herz getan. Die Sehnsucht lehrt, dass du in dieser reichsten Gnadenstunde einzig und allein ein Vater bist. Denn nur ein Vater kann dem Kinde solche Ehre tun. Du weißt, dass dich meine Sehnsucht bitten möchte, selbst zu führen, weil wir Kinder niemals aus uns führend sind. Dürften wir es auch aus deinem Schöpfertum entlehnen. Nun du dein Werk aber weislich auf das innere und äußere Kraftbewusstsein stelltest, will ich dank deiner Güte und auf dein Geheiß den Wegbereiter machen. Darin erkenne ich die Wirkung eines unwandelbaren Gesetzes zum hohen Nutzen dieses Tages. Ich anerkenne die Bedingung und erfülle sie. Welch reichste Erkenntnis gibst du uns damit? Jetzt kann ich beide Hände, sinnfällig als Bedingung und freier Wille, zusammenfügen. Solches zu vollbringen ist gar leicht, wenn die Wahrheit deiner Worte unser Herz erfüllt. Was besagt es aber, als dein Willeträger äußerlich voranzugehen? Ewig schreitest du voraus, willig wollen wir dir folgen. Das Innere war dein erstes, höchstes Werk und wird dein letztes sein, mit dem du einen urheiligen Werkring schließt. Jederzeit also das Innere über das Äußere zu erheben, dich über uns zu stellen, wirkt deinen gerechten und liebevollsten Willen an deinen Kindern aus. Es sei dir unser aller Dank, Preis, Lob und Ruhm gebracht. Amen. Michaels Erkenntnis ragt über die gegebene Zeit hinaus. Sadhana ist mit den Fürsten vorgetreten. Sie legen ihre Hände auf den Altar wie zu einem Schwur. Ein Sinn beseelt sie alle. Ur steht inmitten seiner Kinder und jedes darf an seinem Herzen ruhen. Da brausen viele Hallelujas durch den Raum, dem werdenden Tag zum Segen. Der Willefürst geht vor Uhr her. Öfter schaut er zum Heiligtum hinüber und merkt, wie die Strahlen der Ursonne mit ihnen wandern, weil er, Ur, in seinem Herzen zum alleinigen Führer erkoren hat. Er sieht in Zukunft 7 Hügel als Zentralleiter der Grundlebensstrahlen, dem Heiligtum vorgelagert. Sinnbild auch der Engelfürsten. Die Träger dieser Eigenschaften sind. Als der Gedanke immer festere Formen in ihm gewinnt, bildet sich in der Ferne aus dem unbeschreiblichen Lichtmeer ein Hügel, dem der Ordnung gleich. Der Hügel des Willens. Dennoch fragt er erstaunt, sich zu Ur umwendend. O allheiliger Ur, du Gnadenvater, woher taucht plötzlich dieser Hügel auf? Ich hätte ihn längst sehen müssen. Wie du befohlen hast, habe ich nur an dein Werk gedacht, doch es wollte sich nicht zeigen. Ich bitte dich, erkläre uns die Sache. Ur bleibt stehen, sogleich dicht umringt von seinen Kindern. Er sagt freundlich. Ja, Michael, da muss ich wohl mein Wort hinzugeben, damit es euch erkenntlich wird. Das fleißige Bedenken nützt herzlich wenig, paart man es nicht mit einem festen Willen. Du hast das Erstere geübt, das Zweite aber mehr vergessen. Zwar war hier die gute Demut jener Grund, denn du dachtest bei dir selbst, Ur muss es tun, er ist der Schaffer aller Dinge. Damit hast du mir allein die Arbeit aufgebürdet. Frage aber, warum ich dich zu meinem Willeträger machte. Doch nicht etwa, dass du eben meinen Willen nur zu tragen hast? Das wäre eine arme Angelegenheit. Das entspricht nicht der mir innewohnenden, schöpferischen Macht. Derzufolge ich meine Kinder werden ließ. Sie haben von meinem Wesen ihren Anteil erhalten, tragen meine Licht- und Lebensfunken. Sie sind mir ganz gleich gemacht. Tat ich dies, so sage mir, mein Engelsfürst, wie dein Inneres beschaffen sein muss, um meine großartige Schöpfungsidee plastisch zu verkörpern? Soll aus mir allein das Taturjahr erstehen? Zu welchem Zwecke hätte ich euch dann geboren? Zu welchem Zwecke werden ungezählte Kinder noch erwachen? Ihr seid keine wesenlosen Puppen, die zwar äußerlich sehr gut gestaltet sind, doch innerlich bar meines Widerhalts. Das wäre wahrlich eine schwache, schöpferische Macht, mit der ich so hausieren ginge, und ich wäre einem Hohlraum gleich, in welchem nichts zu Hause ist, denn irgendwelche Macht und Kraft. Ihr seid aus mir geboren, und das zu einem höchsten Schöpfungszweck. Darum muss ein gerechtes Quantum meines Selbst in jedes Kind gegeben sein. Anders wäre es das traurige Ergebnis einer Laune. Ich habe euch hauptsächlich gezeugt, alles andere in Raum und Zeit, zwar wichtig, als ein Nebenwerk erschaffen. Und alles soll euch dienstbar sein, selbst mein Taturjahr, das euch Respekt einflößt, ist und bleibt ein Nebenwerk, um euretwillen hergestellt. Euch übergebe ich das Werk. Ihr sollt es aufbauen und einst vollendet einheimsen helfen. Daraus ersehet ihr, welche Hauptsache ihr mir seid. Sogar eine urgesetzliche Bedingung könnt ihr erfüllen, sobald ihr deren Unwandelbarkeit anerkennt. Die Grundursache jedes Gesetzes bleibt freilich mir ewig vorbehalten. Aber die persönliche Gesetzesfolge auszuleben, ist meinen Kindern übertragbar als Beweis, dass ich sie mir zu meinem Ebenbilde schuf. Darum konnte der zweite Hügel erst sichtbar werden, als Michael seine Gedanken nicht auf den Willen, sondern mehr auf das Tätigsein des Willens lenkte. Nun wollen wir weiter wandeln, denn die Zeit bleibt nicht stehen und der Tag nimmt seinen Lauf. Dazu ist nötig, auf dem Willehügel eine nutzbringende Arbeit auszuführen. Die Kinder sind hochbeglückt, weil sie um ein bedeutendes mehr den scheinbar großen Konflikt zwischen wandelbaren und unwandelbaren Gesetzen beseitigen lernten. Aber über ihren Jubel, solch mächtigen Anteil am Mitschaffen zu besitzen, breiten sie den Demutsmantel aus. Er ist das Wissen. Wir sind trotz Befähigung Urskinder und Geschöpfe. Ohne ihn gelingt kein Werk und die mitschöpferische Tätigkeit nur mit seiner heiligen Schöpferhand. Bei dieser Erkenntnis langen sie auch schon am Fuß des Hügels an. Auf dem Weg hinan sind Michael und Ilia voller Pläne, wie sie ihr Haus erbauen wollen. Doch welch Erstaunen! Oben angelangt, finden sie das Haus schon fertig vor. Sie wissen, dass es nicht durch ihren Willensausdruck wurde. Wer hat es gebildet? Ur? Nein, das widerspräche seiner Lehre. Sollte Uraniel? Auch nicht, denn alle Kinder sind nicht weniger erstaunt. Gäbe es in dieser Sphäre eine, wenn auch demutsvolle Enttäuschung, es könnte so bezeichnet werden, was den zweiten Engelsfürsten befällt. Fragend schauen sie auf Ur. Sollen, dürfen wir auf unserem Hügel denn nicht tätig sein? Ur lächelt mild. Noch ist die dritte Tagesstunde nicht vorüber. Er kann von seinen Erstgeborenen nicht mehr verlangen, als die Zeit zu geben braucht. Und das ist schon ein gutes Teilchen mehr. welch unermeßlich hohe Freude! Ja, sie werden, sie sind meine Kinder. Ich halte sie an meiner Vaterhand. Sie wissen, dass sie nur bei mir das Beste finden. Das ist ein Ewigkeitsjubel für Ur. Er hat seine Kinder frei auf höchste Flugbahn gesetzt, doch sie nehmen ihren Kurs zu ihm zurück. Da tritt er an die rechte Hauspforte und fragt: Willst du öffnen, Cherub Michael? Sieh, ich stehe vor der Tür. Michael stürzt herzu, vergessen sind alle unverstandenen Gedanken. Ur will in das Haus einkehren. Nichts anderes beherrscht Michael und Elia. Überselig öffnen sie die Pforte und stehen nun rechts und links als Träger der Ehre des Herrn. Tief verneigen sie sich, als Ur die Schwelle überschreitet. Über den blauen Teppich gehen sie als Letzte ein. Am Altar dankt Michael, wie es die Schöpfung bisher noch nicht hörte. Von selbst lodt das Feuer auf, werden die Geräte sichtbar, und wie im Heiligtum hört man ferne Chöre, Harfen und ein Glockenspiel. Ja, zwar ist es äußerlich nicht das Heiligtum, aber Ur ist bei ihnen, also muss auch hier sein heiliges Werk sich offenbaren. Ihre Herzen ruhen vollkommen im heiligen Herzen des Vaters. Selig und noch dreimal selig sind sie zu preisen. Und Ur? Heilig, hehr und hoch thront er über ihnen und doch ganz als Vater. Schuf er die Brücke der Verbindung? Oder seine Kinder aus der innigen Verbundenheit mit ihm? Beides ist wahr. Ur errichtete die Pfeiler, die Kinder ihren Steg. Noch aber steht der Schöpfer im Vordergrund. Also müssen ihn die Ersten anerkennend ehren, weil auf dieser Straße die Vollendung aus Urs Vollkommenheit erworben wird. Aber schon erstrahlt der Priester, Gott und Vater Teil, im Urschöpfer Teil. Denn die Kinder lernten Ur in dieser Hinsicht lieben. Wie groß wird einst die Liebe sein, wenn sie dominiert? Jedes muss den Pfad durch die vier Wesenheit der Gottheit wandeln, weil die heilige Verbindung für die Kinder allmählich herzustellen ist. Ur hat jedoch das einem anderen Tag vorbehalten, und das ist gut. Darum greift er selbst nicht vor, sondern passt die erste Belehrung im Haus des Willens, dem Tag und seiner Stunde an. Er sagt: Ne Sadhana, meine Lichtfürsten, als der zweite Schöpfungstag begann, sprach ich etwas, das euch unbegreiflich war. Das ist kein Fehler, weil die Worte sich erst jetzt erfüllen und ihr dabei mitwirken sollt. Ich sagte, dass mein Urquell, Sinnbild des ewigen Lebensborns, unverrückbar über der Feste als bleibender Segen für das Taturjahr zu setzen sei. Dagegen die aus diesem Lebensborn geleiteten Wasserströme unter der Feste zu sammeln seien. Ich nannte die Feste Himmel, und ihr, meine Eigenschaftsträger, sollt dieser Himmel sein. Darin liegen Geheimnisse, die von einem Kinde dann erkannt werden, wenn es sich meinem Geist erschließt. So höret denn. Ihr wisst, dass ich der Urquell bin, ob ihr an die vier Herzkammern denkt, als die vier Wesenheit, Schöpfer, Priester, Gott und Vater, oder an meine sieben Sinneskräfte, die Grundlebensstrahlen, ob ihr einen Unterschied zwischen meinem Inneren und meinem äußeren Sein und Werk machen wollt. Immer bleibt mein Urquell ungeteilt. Wer sich da zu Hause fühlen und sein eigenes Leben an mich zurückgeben möchte, muss unwiderruflich mich in meiner Ganzheit kennen, erkennen und anerkennen lernen. In der Anerkenntnis in höchst gesteigerter Form wurzelt die einzig wahre, weil innerste Verbindung mit mir. Wer nur einen Teil beschaut, wird mich eben bloß in diesem kennenlernen und daher nur an jenem Segensteil Anspruch haben, der diesem Wesensteil entströmt. Ihr aber, als Träger einer Ewigkeit, sollt mein Ursein ganz erkennen, soweit ich selbst es jedem Tag offenbare. Dadurch seid ihr dann der Himmel, was nicht ausschließt, dass nachkommende Kinder gleichfalls himmelanteilig werden. Der Himmel als Feste hat zwei grundlegende Bedeutungen. Einmal gilt sie als die Scheidewand zwischen meinem Urquell und den Werken zufließenden Wässern. Auch die Scheidung oder Erkenntnislinie zwischen innerem und äußerem Kraftbewusstsein. So unwahrscheinlich es auch klingt, ist andererseits die Feste, die Verbindung, eine Pforte, die vom Äußeren zum Inneren führt. Ja, sie wird einmal alle unter der Feste gesammelten Wässer wieder aufnehmen und zu ihrem Urstand heimwärts leiten.